Ja, liebe Geschwister, zunächst darf ich auch noch allen ein gesegnetes neues Jahr wünschen, auch wenn schon gut drei Wochen des ersten Monats vergangen sind. Aber was ich uns vor allen Dingen wünsche für dieses neue Jahr, dass wir auch da erfahren dürfen, ja, wie souverän und vollkommen unabhängig unser Herr regiert. Ob es nun die Weltgeschichte anbetrifft oder unser persönliches Glaubensleben. Dass wir auch in diesem Jahr diese Erfahrung mit unserem Herrn machen. Gott führt Regie. Und darum soll es heute, morgen auch gehen, um dieses Thema. Und das wollen wir uns mal anhand einer biblischen Familie veranschaulichen. Und wer seine Bibel da vor sich liegen hat, der möge aufschlagen, Matthäus 2. Und es sind die Verse 13 bis 23. Also Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Da hören wir Folgendes. Als sie aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts und entwich nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, ward er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knäblein töten, die zu Bethlehem und in allen ihren Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte. Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, den Propheten, der da spricht: Eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, entwich er in die Gegend des Galiläischen Landes. Und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist: Er wird Nazarener heißen. Wir wollen nochmal stille werden. Herr, zeig du uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, in dieser nachweihnachtlichen Geschichte ist es ja nun so, wie eben auch in der Weihnachtsgeschichte selbst, dass Gottes ewige, unsichtbare Welt und unsere sichtbare, vergängliche Welt hier aufeinanderstoßen. Dass Gottes Geschichte, Menschengeschichte aufeinanderstoßen. Die Grenzen werden durchlässig. Gott hat ja seinen Sohn geschickt. Und er schickt auch jetzt seine Boten, die eben mit ganz verständlichen Worten zu den Menschen reden. Und Jesus Christus ist da. Diese strikte Trennung zwischen Gottes Welt und Menschenwelt ist aufgehoben, und zwar für die, die mit Jesus Christus leben, die zu ihm gehören. Aber nun ist es ja mit dieser nachweihnachtlichen Geschichte, ist es ja nicht unbedingt eine nette, kuschelige Geschichte, die man einfach so mal runterliest. Wenn man vor allen Dingen nicht berücksichtigt, was davor alles so abgelaufen ist, da waren die Lobgesänge einer Maria, eines Simeon, eines Zacharias, einer Hanna, Nicht, da erklang gerade noch das Jubellied der Engel über Bethlehems Felder und rannten die Hirten zum König, um ihn zu sehen, rennt jetzt eine Familie mit Säugling, rennt um sein Leben Richtung Ägypten. Nicht und gerade beteten die Wissenschaftler da aus Babylonien den König an, nicht sind jetzt die Schergen des Herodes unterwegs, um flächendeckend da einen Mord zu organisieren und werden dann eine furchtbare Todesspur, eine furchtbare Blutspur hinterlassen. Und gerade, ja, so muss man sagen, gerade hielt noch eine Mutter ihr Baby liebevoll in den Armen, werden sie jetzt den Müttern brutal, vor allen Dingen die Knäblein brutal, aus den Händen gerissen. Ja, so kann man kurz und knapp sagen, die weihnachtliche Idylle ist vorbei. Schluss mit alledem, Schluss mit den ganzen Lobgesängen, Schluss mit den Sternen, Schluss mit dem Hirten, Schluss mit den Engeln, Schluss mit ihrem Gesang, Schluss mit den Weisen. Gott ist zwar da in seinem Sohn Jesus Christus, aber man muss jetzt ganz das nüchtern sehen, jetzt erfasst uns wieder der normale Alltag in seiner rauen Wirklichkeit. Und das wird ja hier in unserem Text recht eindrücklich beschrieben. Und heute nach Weihnachten ist unsere Zeit nicht viel anders, nicht weniger rau, nicht Krieg und Mord, alles ist noch vorhanden, alles ist noch da, Zank, Streit, Hass, Ärger, Flucht, Hunger, familiäre, gesellschaftspolitische Probleme, alles noch da, liebe Geschwister. Was für ein Kontrast diese Welt nach Weihnachten. Aber mal gefragt, überrascht uns das? Eigentlich kann uns das nicht überraschen. Wenn es zum Beispiel in Johannes 1, Vers 5 heißt, das Licht scheint in der Finsternis. Und wir sagen, gut, jetzt ist das Licht doch da. Aber wir wissen, der Vers geht weiter. Wenn es dann heißt, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und wir fragen erstaunt hier, warum? Warum ist das so? Und auch Johannes gibt uns da die Antwort, einige Kapitel weiter, in Kapitel 3, Vers 19. Da sagt er, weil die Menschen die Finsternis mehr liebten. Und das ist es, was wir heute auch mehr und mehr sehen. Nicht die Welt liebt diese Finsternis, die Welt will den lebendigen Gott nicht. Das ist Fakt. Und mittendrin damals jetzt Josef mit Maria und dem Kind. Und nach dieser wunderbaren Geschichte mit den Weisen, da mit den Wissenschaftlern aus dem Morgenland, nicht, werden jetzt diese drei zu Flüchtlingen. Müssen in einer sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion müssen sie also das Land verlassen und müssen jetzt für eine längere Zeit sich in Ägypten aufhalten, dort unterkommen, bis sie eben wieder durch einen besonderen Befehl nicht die Erlaubnis bekommen, zurückzukehren, in Israel heimisch zu werden, aber eben nicht in Judäa, in Bethlehem, sondern im Norden, in Galiläa, in Nazareth. Das ist momentan die Situation. Und Fluchtgeschichten, liebe Geschwister, gab es damals schon, ist also auch nichts Neues unter der Sonne, nicht erst seit einigen Jahren so, sondern das gab es auch eben schon früher. Und die Frage ist nun, liebe Geschwister, wie werden Maria und Josef mit dieser Situation fertig? Nicht, womit müssen sie künftig rechnen? Wie werden sie da durchkommen, ohne durchzudrehen? Und das ist natürlich auch eine Frage, die uns Jesus-Leute beschäftigt und die wir kennen. Nachdem wir also zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen sind, haben wir früher oder später wirklich das erkannt, was Jesus Christus seinen Jüngern immer wieder gesagt hat. Ihr werdet unter Druck kommen, ihr werdet auch in unangenehme Situationen kommen und ihr werdet auch vor unbeantworteten Fragen stehen. Und auch das erwartet uns in diesem Jahr, im Jahr 2022. Und so haben es Josef mit Maria und dem Kind erlebt. Liebe Geschwister, es mag sein, dass das nicht alles so unserem Harmoniebedürfnis entspricht. Mag sein, was hier also nach Weihnachten da im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, dass wir das normalerweise nicht so in unseren Festtagsgedanken haben. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich so diese Krippendarstellungen sehe. Da ist ja immer alles so friedlich zusammen. Da finden wir so ein ganzes Konglomerat von all dem, was dazugehört. Natürlich, das Kind, Maria und Josef, aber dann geht es noch weiter. Die Hirten, die Schafe, die Engel, der Engel der Verkündigung, die Engelheere und dann die Kamele und die Weisen. Und wenn wir so ein bisschen nachdenken, dann begreifen wir, das kann alles gar nicht gleichzeitig zusammen geschehen. Da müssen wir diese Vorgänge ganz schön auseinanderziehen. Aber wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so diese Krippendarstellungen da sehe. Was noch interessant ist, was diese Geschichte anbetrifft, wenn man mal so durch die biblischen Kommentare geht, dann findet diese Geschichte überraschenderweise sehr wenig Aufmerksamkeit. Und Martin Luther hat aber Folgendes gesagt, ich zitiere ihn: Das ist eine vortreffliche Historie, die man sich keinesfalls aus der Kirche soll nehmen lassen. Also diese Geschichte, diese Flucht nach Ägypten und die Rückkehr ist eine vortreffliche Historie, die man sich keinesfalls aus der Kirche soll nehmen lassen. Ja, und genauso wollen wir das auch tun. Wir wollen heute Morgen mal über diesen nachweihnachtlichen Text nachdenken, denn er kann uns eine ganze Menge für unsere praktische Lebensplanung auch im Jahre 2022 eben mitteilen. Wenn Jesus Christus zu uns gehört, und davon gehe ich natürlich felsenfest aus, dann übernimmt er auch die Regie. Dann übernimmt er auch die Regie in unserem Leben. Und wenn er die Regie in unserem Leben übernimmt, dann, und das macht diese Geschichte sehr, sehr deutlich, dann müssen wir auch erstens mit Widerstand rechnen. Dann müssen wir uns auch darauf einstellen, dass der lebendige Gott unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen durchkreuzt und unsere gewollten Wege ändert. Dann dürfen wir aber auch erfahren, wie er uns dann auf diesen geänderten Wegen Schritt für Schritt führt. Und viertens dürfen wir erleben, um nochmal auf den Widerstand zu kommen, dass Widerstand gegen den lebendigen Gott, ob bewusst oder unbewusst, eigentlich zwecklos ist, weil Gottes Wege geplante Wege sind. Und so wollen wir mal an diesen Text herangehen. Also Punkt 1, wir müssen uns auch im Jahr 2022 mit Widerstand rechnen. Da haben wir also diese drei, Josef mit Maria und dem Kind, und man muss sagen, kaum hat Jesus Christus als Säugling, als Baby seinen Fuß da auf die Erde gesetzt, kommt schon Widerstand. Nicht tobt, gibt es da so eine Gegenbewegung, tobt sich das Böse, tobt sich der Böse aus. Das ist nicht schön, aber es ist Realität. Und es ist genau die Wirklichkeit, die uns Psalm 2 wiedergibt. Psalm 2, wo es da also heißt: Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und wir wissen ja, wie es weitergeht. Aber es ist genau die Situation, die da im Psalm 2 beschrieben wird, dass es da eine Bewegung gibt gegen den lebendigen Gott und seinen Messias. Und genau das erleben jetzt auch Josef mit Maria und dem Kind. Und was hier ab Vers 13 abläuft, liebe Geschwister, das ist wirklich teuflisch, was da abläuft. Und das Teuflische kann man vor allen Dingen an dieser Figur erkennen, an dieser Herodes-Figur erkennen. Wie er wirklich versucht, mit aller Macht und Kraft da mit Angst und Schrecken zu regieren. Und deshalb kann jeder rechts und links von ihm sterben, der ihm da im Wege steht. Nur mal so eine kleine Kostprobe. Nicht dieser Herodes, er hat seinen Schwager ertränkt, er hat seine Frau und seine Schwiegermutter hinrichten lassen und um die Geburt Jesu Christi herum hat er noch eben drei seiner Söhne töten lassen. Das ist also Herodes. Und liebe Geschwister, meinen wir, dass der irgendwie ein Problem gehabt hätte mit diesem Knäblein da in der Gegend von Bethlehem herum? Das ist ihm völlig egal, was da also abläuft. Das ist ihm völlig egal. Und deshalb taucht im Zusammenhang mit Herodes immer eine Vokabel auf: Tod. Herodes, der den Tod will. Herodes, der den Tod anordnet. Herodes, der den Tod bringt. Und Herodes, der am Ende selber tot ist. Das ist Herodes. Nicht das kennzeichnet ihn. Er ist wirklich ein teuflisches Instrumentarium. Er zieht wirklich diese furchtbare Todesspur hinter sich. Und mit dieser Todesspur, liebe Geschwister des Herodes, haben wir das Thema des Widersachers Gottes, nämlich Tod. Und kaum ist er in 1. Mose 3 da, kommt auch schon der Tod mit all seinen brutalen Facetten da ins Leben hinein. Auch das überrascht uns nicht, auch das wissen wir. Auch das wissen wir, dass die Welt heute wirklich von einer teuflischen, diabolischen Macht bestimmt wird. Und wer hat es krasser gespürt als unser Herr Jesus Christus? Kaum war er geboren, begann der Widerstand und das hat sich durch sein ganzes Leben hindurchgezogen, bis er am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünden sterben musste. Und es ging ja dann weiter, nicht? Dann kam die Versuchungsgeschichte, liebe Geschwister. Und die Versuchungsgeschichte, da ging es ja nichts anderes um eine diabolische Auseinandersetzung erster Güte. Da ging es letztlich wirklich darum, eine Versuchung war es übrigens, die nicht nur mal einen Nachmittag ablief, sondern 40 Tage lang in der Wüste, wo es wirklich darum ging, wie es der Widersacher verhindern kann, dass Jesus Christus wirklich da seinen Weg zum Kreuz geht. Und das hat der Widersacher immer wieder versucht, besonders auch in den Zeiten des Wirkens Jesu Christi. Erinnern wir uns nur an die theologischen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Vertretern der jüdischen Religionsbehörde. Denken wir an die vielen dämonisch belasteten Menschen, die Jesus Christus da begegnet sind. Denken wir an den wohlmeinenden, aber völlig daneben liegenden Versuch des Petrus, nicht das Kreuz zu verhindern, das widerfahre dir nur nicht, worauf Jesus natürlich ganz scharf reagierte, erinnern wir uns nur an Judas Ischariot, also selbst aus seinen eigenen Reihen. Und das ist gut, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um uns ein paar nette Lebenstipps zu geben, nicht um uns miteinander, untereinander noch ein bisschen erträglicher zu gestalten, nicht damit wir in dieser brutalen Welt etwa so einigermaßen gut leben können, sondern Jesus Christus ist gekommen, um die zentralen Probleme dieser Welt zu lösen, nämlich Sünde, Tod und Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass es sentimental, schön, nett und kuschelig wird. Nein, sondern dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Auftrag von Jesus Christus gewesen. Und es ist ja bewegend zu sehen, kaum greift der Auftrag Jesu Christi, kaum dass Jesus Christus anfängt zu lehren und zu predigen, nicht tauchen aus allen Richtungen Menschen mit einer intensiven dämonischen Belastung auf, als ob sie ihn magisch anziehen und gleichzeitig polarisierend gegen Jesus Christus stehen. Das ist bewegend zu sehen. Und was glauben wir, liebe Geschwister, warum der Apostel Paulus uns das Bild vom Soldaten so krass vor Augen hält? Das ist ja kein Scherz, sondern dieser Text im Epheserbrief zu dieser geistlichen Waffennutzung will uns ja sagen, dass wir eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern dass wir geistliche Schlachten zu führen haben, auch im Jahr 2022. Und wenn es einigermaßen gut läuft, dass es sein kann, dass wir das Terrain behalten und nicht noch mehr Terrain verlieren. Und das muss uns bewusst sein, liebe Geschwister. Wir sind in einer umkämpften Zone mehr denn je. Und Jesus Christus hat uns auch für das Jahr 2022 keine beschauliche Zeit, kein Wellness-Parcours versprochen. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Das ist das Erste, was wir aus diesem Text mitnehmen wollen, dass auch wir Jesus-Leute auch im neuen Jahr mit Widerstand rechnen müssen. Und das kann natürlich bedeuten, dass unsere Pläne, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche wirklich vom lebendigen Gott durchkreuzt werden, dass er uns jetzt plötzlich vollkommen andere Wege führen oder auch führen muss, auch wenn wir das im ersten Moment gar nicht so einsehen. Und ich kann mir gut vorstellen, oder auch wir können uns doch gut vorstellen, dass auch Josef und Maria gewisse Vorstellungen hatten, wie also jetzt diese nachweihnachtliche Zeit abläuft. Ich meine, wir wissen zwar nicht, es wird hier nichts davon erwähnt, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass der Josef sich gedacht hat, also wenn ich die Beschneidung, die Darstellung des Kindes im Tempel da vollbracht habe, dann kommt noch mal ein kurzer Stopp in Bethlehem und dann geht es Richtung Galiläa, Richtung Nazareth. Dort wartet schließlich meine kleine Firma und ich kann dann die Ehe mit meiner Maria leben. Tja, und womit er allerdings nicht rechnen konnte, das war natürlich mit der Brutalität und Grausamkeit eines Herodes. Und so muss sich diese Mini-Familie auf eine vollkommen neue Situation einstellen. Sie muss sich auf eine vollkommen neue Route einstellen. Nicht nach Norden, Galiläa, Nazareth, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung Ägypten. Heraus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes. Und Ägypten war damals eine römische Provinz. Dort hatte Herodes keinen Einfluss. Auch wenn es so circa 140, 150 Kilometer Fußmarsch war, zumindest für den Josef. Also so hat Gott das gemacht. Und er hätte das auch anders regeln können. Er hätte es auch einfacher regeln können. Aber so ist unser Gott. Manchmal führt er uns in Gefahrenzonen hinein, manchmal führt er uns aus Gefahrenzonen heraus. Aber das ist eben auch, was wir jetzt in unserem Leben lernen müssen, dass wir uns eben auf geänderte Wege einstellen müssen. Ja, was heißt das letztendlich? Das heißt also letztendlich, dass wir mehr und mehr lernen müssen, ja, unser vermeintlich autonomes Recht, unser Selbstbestimmungsrecht aufzugeben. Dass wir das mehr und mehr wirklich lernen. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Petrus nach seinem Debakel, also nach seiner Verleugnung, wieder auf die Beine und in den Dienst gestellt hat, da sagte er zu ihm bei diesem Frühstück am See Genezareth, Johannes 21, Vers 18, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingest hin, wo du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer, sprich in Klammern Jesus Christus, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dass wir diesen Satz aber jetzt bitte richtig verstehen, das heißt jetzt nicht, dass der Herr dich immer und immer und immer wieder den schwierigsten Weg führen wird, den du dir nur vorstellen kannst. Aber es kann eben so sein, dass manche Wege sehr, sehr schwer sind, sehr kompliziert sind, aber es gibt auch Wege Gottes, wo du sagst, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Herr mich jetzt solch einen wunderbaren Weg führt. Also beides ist denkbar. Dr. Martin Lloyd-Jones ist uns ja sicherlich allen bekannt. Der startete eine ganz rasante medizinische Laufbahn. Er wurde die rechte Hand eines Professors, der damals die englische Königsfamilie betreute. Und als er zum Glauben an Jesus Christus fand, ja, da hat Gott in sein Leben eingegriffen, da hat er seinen Weg geändert. Und er verließ die Medizin und wurde dann einer der bekanntesten Prediger des vorigen, also des 20. Jahrhunderts. Geänderte Wege. Professor Dr. Weise, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der kam durch einen US-Aufenthalt, durch einen Forschungsaufenthalt in den USA zum lebendigen Glauben. Und es ist interessant, wie der Herr diesen Mann geführt hat. Er hat ihn zunächst mal in dieser Profession gelassen. Und Dr. Weise hat dann seine Möglichkeiten als Arzt genutzt, um Menschen in hoffnungslosen Krankheitssituationen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu begegnen. Aber er hat auch erfahren müssen, wie Gott auch seine Wege geändert hat. Denn später hatte er eine sehr gute Chefarztstelle, aber aus Glaubens- und Gewissensgründen weigerte er sich, östliche Meditationstechniken und so Heilmethoden da auf seiner Station einzuführen. Folge, er musste gehen als Chefarzt. Ja, und dann hat Gott ihn andere Wege geführt. Dann hat er sehr viel missioniert. in Moldawien, in Belarus und in der Mongolei und hat dann so eine Praxis eröffnet. Auf jeden Fall hat er da auch viel als Arzt helfen können, vor allen Dingen in der Mongolei. Und wie gesagt, er hat auch sehr viel missioniert in diesen drei Ländern. Geänderte Wege. Und vielleicht kann sogar der eine oder andere unter uns seine Geschichte erzählen und genau das bestätigen, was Sprüche 16, Vers 9 sagt. Der Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber zustande kommt der Ratschluss des lebendigen Gottes. Also geänderte Wege, das betrifft alle Lebensbereiche und die Frage an jeden Einzelnen von uns, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit? Also wir müssen uns auf Widerstand einstellen und wir müssen auch uns darauf einstellen, dass Gott unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Ideen kreuzt und uns vollkommen andere Wege führt. Aber dann dürfen wir auch erleben, dass er uns auf diesen geänderten Wegen auch wirklich Schritt für Schritt führt. Denn Josef, der schlingert und stolpert ja nicht einfach so in das Leben hinein, sondern er wird wirklich, das sehen wir gleich, er wird wirklich Schritt für Schritt vom lebendigen Gott geführt. Und wie geschieht das? Bei Josef war es so, es geschah durch Träume. In den Versen 13, 19 und 22 erlebt er diese Träume, die ihn dann über diese Reisepläne informierten. Man kann natürlich jetzt fragen, warum durch Träume damals? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es damals bei Josef eben eine ganz besondere Situation in der Heilsgeschichte Gottes gewesen ist. Deswegen durch Träume. Denn es ist ja in späteren Jahren so, dass Gott seine Leute dann vorwiegend durch sein geschriebenes Wort führt. Und deswegen werden auch Christen in den Briefen des Neuen Testaments niemals dazu aufgefordert, auf Träume zu achten, sondern sie werden vielmehr davor gewarnt, sich irgendwelchen Spekulationen hinzugeben, sondern sie werden aufgefordert, das Wort Gottes intensiv zu studieren und um die Führungen Gottes zu bitten. Psalm 86, Vers 11. Herr, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das ist heute, liebe Geschwister, der Weg für uns. Und das ist gut, dass wir uns daran erinnern, dass wir das wissen, dass wir nämlich seine Befehle, also die Befehle Gottes, nicht mit anderen Befehlen verwechseln, die eventuell aus unseren persönlichen Wünschen oder aus fremden Einflüssen herkommen können. Ganz wichtig. Aber in einem Punkt hat sich Gott eben nicht geändert, damals wie heute, dass er wirklich Schritt für Schritt seine Leute führt. Und das kennen wir doch alle. Jeder hat in seinem Auto dieses Navi. Und wenn wir dann irgendein unbekanntes Ziel da ansteuern, dann kommt immer diese freundliche Stimme und die uns dann Schritt für Schritt führt. Früher hatte man ja so seinen Autoatlas, da hatte man so maximal auf zwei Seiten, hatte man so die ganze Strecke im Überblick. Aber heute haben wir unser Navi und da werden wir Schritt für Schritt geführt. Und so macht das der lebendige Gott auch. Und wir haben ja sogar auch einen biblischen Beleg dafür, nämlich Psalm 119, Vers 105, wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und da haben wir es auch wieder, wir werden geführt durch das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes strahlt jetzt im Bild gesprochen nicht weit, weit ins Land hinein, sondern es beleuchtet gerade mal so eben meine Füße, meine Schuhe, den Rand drumherum, dass ich in der Lage bin, gerade den nächsten Schritt zu gehen. Und so geht es immer Schritt für Schritt weiter bei unserem Herrn. Aber diese schrittweise Führung Gottes bedeutet jetzt nicht, dass wir uns passiv treiben lassen. Denn jetzt geschieht etwas, was so ungemein wichtig ist für Glauben, für Vertrauen, für Nachfolge Jesu Christi. Nämlich erstens das Hören auf sein Wort und zweitens der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das heißt das Tun, wie auch dieses furchtbare, qualvolle Warten. Zuallererst also das Hören auf das Wort Gottes, also die Fähigkeit des Hören. Und da erscheint ja dem Josef, das haben wir ja vorhin im Text gehört, Da scheint ihm also mehrmals der Engel im Traum. Der sagt ihm, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Also Josef hat gehört. Jetzt kannst du natürlich sagen, wunderbar, was ist das für eine klare Aussage, die er da bekommen hat. Ich wünschte mir manchmal in meinem Leben auch solche klaren, deutlichen Ansagen. Aber ich sage dir gleichzeitig, du kannst auch genauso viele Gegenfragen stellen. Du kannst sagen, ach Herr, können wir den Plan nicht mal ein bisschen ändern? Ich hab da so ein bisschen meine anderen Vorstellungen. Muss es unbedingt Ägypten sein? Ich bin doch eigentlich in Galiläa zu Hause. Und wenn ich schon in eine andere Gegend, dann bitte schön in eine Gegend, wo ich vielleicht Bekannte habe oder Verwandte habe. Und Herr, bedenke doch die ganzen Strapazen für Mutter und Kind. Nur keine solchen oder ähnlichen Fragen hörst du hier in diesem Text von Josef. Hörst du nicht. Sondern bei ihm ist es wirklich die Fähigkeit zu hören. Das heißt also jetzt, was für ihn jetzt wirklich der nächste Schritt ist. Und der nächste Schritt ist nicht Nazareth, ist nicht Bethlehem, sondern ist Ägypten. Hören, wirklich die Grundfähigkeit des Glaubens. Und wir kennen ja diesen wunderschönen Satz aus Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist es, liebe Geschwister. Und aus diesem Hören auf das Wort Gottes folgt jetzt der Gehorsam. Sollte folgen, der Gehorsam. Und das sehen wir hier bei Josef. In einem ganz elementaren Vorgang setzt er jetzt das um, was er gehört hat, in einem Tun. Da heißt es, steh auf. Josef steht auf. Geh, er geht. Nimm das Kind mit seiner Mutter, er nimmt beides. Flieh nach Ägypten, er flieht nach Ägypten. Und dann kommt der Retourweg, genau nochmal dasselbe. Vier Aufforderungen und vier darauf folgende Schritte des Gehorsams. Das sehen wir hier also ganz deutlich bei Josef. Und das finden wir immer wieder in den Glaubensgeschichten, die uns da in der Bibel wiedergegeben sind. Nehmen wir nur erinnernd mit, nicht die Glaubensgeschichte schlechthin, nämlich die erwählende Berufung und Aufforderung an Abraham. Nur ein einfaches Beispiel. Und zu diesem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, ja, gehört auch dieses furchtbare, dieses oft qualvolle Warten. In Ägypten angekommen, was mag Josef gedacht haben? Lohnt es sich überhaupt, die Koffer auszupacken? Nur dann stellt er fest, aus einem Tag werden mehrere Tage, aus mehreren Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate, aus Monate werden Jahre, 2 Jahre. Und der lebendige Gott teilt dem Josef über den Engel kein Rückreisedatum mit. Der lebendige Gott lässt den Josef nicht in das Sterbedatum des Herodes hineinblicken, sondern er muss warten und warten und warten und sich vollends auf den lebendigen Gott verlassen. Bis er dann eines Tages wirklich wieder durch den Engel des Herrn die Anweisung erhält, wieder nach Israel zu ziehen. Und das war ja auch wiederum mit einigen Schwierigkeiten verbunden, nachdem Josef also gehört hatte, dass der Sohn Archelaus, wiederum jemand aus der mordenden Herodes-Dynastie da am Regieren war, er sich fürchtete, aber Gott hat es ja dann in seiner Weisheit auch so gelenkt, dass er unbeschadet bis nach Galiläa kam. Auf jeden Fall, hören und der Gehorsam, liebe Geschwister, das ist eine Herzenssache, das ist ein Herzensanliegen. Und bei dem Josef sehen wir wirklich diese Herzensbeziehung zu seinem lebendigen Gott. Und das ist das, was Herr auch von uns möchte. Er will unser Herz, unser ganzes Herz, kein geteiltes Herz. Und er will unsere Aufrichtigkeit. Er will unser authentisch sein. Und das erleben wir ja auch bei dem Josef, wo es klipp und klar heißt, er fürchtete sich, als er hörte, dass der Archelaus da am Regieren war, der Nachfolger war. Und Gott hat es aber dann eben so gelenkt, dass er unbeschadet durchkam. Aber das ist, was der Herr von uns will. Und eigentlich möchte ich sagen, hält uns der Josef eine wunderbare Predigt. Eigentlich hält er uns wirklich eine wunderbare Predigt. Wir sehen so das geradlinige Leben an diesem Josef. Und ich finde das umso erstaunlicher, weil ja im Neuen Testament wir nicht einen einzigen gesprochenen Satz von Josef überliefert haben. Nicht einen einzigen gesprochenen Satz von Josef überliefert haben. Aber er darf uns hier wirklich auch als Glaubensvorbild darstellen, der wirklich erlebt hat, wie der lebendige Gott alles zum Guten geführt hat. Und ich möchte auch sagen, er ist auch der, in dem wir einen gewissen Trost finden, und zwar darin, dass Glauben, Vertrauen, Nachfolgen nicht nur dann stattfindet, wenn der, in Anführungsstrichen, wenn der Engelchor singt, sondern dann, ich möchte sagen, ja, gerade dann, wenn wir auf gepackten Koffern nach Ägypten sitzen. Auch dann findet Glauben, Vertrauen und Nachfolge statt. Und das sehen wir hier an Josef und seiner Familie. Und damit kommen wir also jetzt wirklich zum letzten Punkt. Und zwar, wir haben ja vorhin gesagt, dass Widerstand gegen den lebendigen Gott letztendlich zwecklos ist, weil es auch immer geplante Wege sind. So wie wir es hier eben bei Josef erleben. Nicht, wenn es von Gott gewollte Wege, geplante Wege sind, in denen er mit uns da wirklich unterwegs ist. Und deswegen ist Widerstand gegen den lebendigen Gott wirklich zwecklos. Und sehen wir hier in unserem Text, sehen wir da irgendwo einen nervösen Gott, nicht, der in die Defensive gedrängt worden ist, dem das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden ist? Sehen wir irgendwo im Himmel da eine Ausschusssitzung, nicht, wo beratschlagt wird, was man tun kann angesichts dessen, was der Herodes da vorhat? Von alledem sind wir und nicht, sehen wir nichts. Und woran erkennt man das, liebe Geschwister? Woran erkennt man das? An wunderschönen Bibelstellen aus dem Alten Testament, die so wunderschön eingeleitet werden, auf das erfüllt würde. Auf das erfüllt würde. Und wenn ihr mal heute Nachmittag die ersten vier Kapitel des Matthäus-Evangeliums durchlest, dann werdet ihr feststellen, dass dieses auf das erfüllt würde siebenmal auftaucht. Allein dreimal hier in unserem Text. Auf das erfüllt würde. Und das ist ja eben auch eine Besonderheit dieses Textes, dass alles, was da passiert in dieser Geschichte, dass das alles vorher gesagt wurde. Das heißt also, es wird also, was da passiert, wird reflektiert an alttestamentlichen Bibelstellen. Die erste alttestamentliche Bibelstelle, Hosea 11, Vers 1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also Ägypten war kein Unfall oder kein Zwischenfall. Ägypten war geplant. Und wir wissen, dass Ägypten in der Geschichte des Volkes Israel eine ganz besondere Rolle spielt. Der erste Erlöser, der diesem Volk gegeben war, Mose. Und wir sehen erstaunliche Parallelen zu Jesus Christus. Auch ein Mose wurde für eine gewisse Zeit aus dem Herrschaftsbereich damals des Pharao herausgezogen, um dann nach 40 Jahren wieder zurückzukehren und das Volk Gottes aus der Knechtschaft der Ägypter herauszuführen. Und so sehen wir es auch bei Jesus. Auch er für eine gewisse Zeit aus dem Herrschaftsbereich des Herodes herausgezogen, um dann nach einer gewissen Zeit wieder zurückzukehren, um dann diesen schmerzvollen Weg zu gehen, um uns wirklich aus der Knechtschaft der Sünde herauszuführen. Das Erste, auf das erfüllt würde, Hosea 11, Vers 1 abgeleitet, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das zweite, auf das erfüllt wurde, leitet man ab aus Jeremia 31, Vers 15 in Verbindung mit 1. Mose 35, Vers 19. In Rama hat man Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen. Also die Klage der Rahel. Rama, kleiner Ort oder kleines Dörfchen da in der Nähe von Bethlehem. Und wer seine Bibel gut kennt, der weiß, die Rahel gebar den Ben-Oni, was übersetzt heißt Sohn der Klage. der dann später zum Benjamin wurde, Sohn des Glücks. Aber wir wissen auch, dass die Rahel an dieser Geburt gestorben ist, und zwar in Rama. Und jetzt wird dieser bethlehemitische Kindermord, wird hier in dieser Sicht von Jeremia 31 gesehen. Das heißt also, das ganze Geschehen von Jeremia 31 bekommt seine Bedeutung dadurch, dass hier vom Leiden des Messias die Rede ist. Und wir wissen doch, dass das Leben von Jesus Christus ging keineswegs glatt durch, sondern es ging durchs Leiden und durch Sterben. Und dann das Letzte, auf das erfüllt wurde: Er kam in eine Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt werde, was gesagt ist, er soll Nazarener heißen. Und das leitet man jetzt aus Jesaja 11, Vers 1 ab, wo es heißt, dass da ein Spross aus der Wurzel Davids hervorkommen wird. Nazarener. Jetzt wissen wir ja sicherlich auch, dass in der hebräischen Sprache die Konsonanten das Entscheidende sind und Vokale keine Rolle spielen, weggelassen werden. Nazarener, da bleiben drei Konsonanten übrig, NZR. Und das ist interessanterweise genau das Wort für Spross, für Wurzel. Und mit diesem Begriff Nazarener ist Jesus Christus ja immer wieder unterwegs gewesen. An manchen Stellen lesen wir Jesus aus Nazareth, Jesus von Nazareth. Und wo hat es noch gestanden? Auf diesem Schild über seinem Kreuz. Nicht Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Also, das ist diese wunderbare Besonderheit in diesem Text, dass alles, was da geschieht, eben schon vorher gesagt wurde und dass man das an diesen alttestamentlichen Stellen sehen kann, auf das erfüllt wurde. Was jetzt die geplanten Wege Gottes betrifft, liebe Geschwister, zeigt sich natürlich ein ganz großer Unterschied zwischen Josef und uns. Diese Wege von Josef wurden ja von den Propheten vorausgesagt. Über uns haben die Propheten Hosea, Jeremia und Jesaja natürlich nichts ausgesagt. Aber Psalm 139, da sagt der David Folgendes im Vers 16: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch geschrieben waren alle Tage, die noch werden sollten, als von ihnen noch keiner war. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch Psalm 31, Vers 16, wo es dann heißt, in deiner Hand sind meine Geschicke. Und so, liebe Geschwister, bringt es, um nochmal auf Herodes zurückzukommen, so bringt es also überhaupt nichts, was der Herodes macht. Der kann da toben wie irre um seinen Machterhalt, der kann da seine teuflischen Spielchen da durchführen. Letztendlich müssen sie alle so spuren, damals wie heute, damit das geschieht, was der lebendige Gott in seiner Weisheit sich vorgenommen hat. Und das ist doch wirklich tröstlich zu wissen, liebe Geschwister. Damals wie auch heute. Das heißt, Widerstand gegen den lebendigen Gott, bewusst oder unbewusst, ist wirklich zwecklos. Und das heißt auch, somit haben auch die globalen Machthaber des 21. Jahrhunderts keine Chance. Keine Chance. Und damit komme ich zum Ende, liebe Geschwister. Das, was ich euch vorhin gewünscht habe für dieses Jahr, dürfen wir hier in aller Klarheit sehen, wie Gott souverän und vollkommen unabhängig da Regie führt, wie die Familie Josef wirklich unter Gottes Schutz steht. Und das hat diese Familie in all den Turbulenzen erfahren dürfen. Und so leben auch wir heute in einer ganz, ganz großen Geborgenheit. Wir stehen unter dem höchsten Schutz, den wir uns wirklich nur vorstellen können. Und in all den möglichen Wegen, in all den möglichen Umwegen, in all den möglichen geänderten Wegen, liebe Geschwister, dürfen wir wirklich wissen, die Gott uns da aufzeigt, gehst du unter seinem Schutz, du fällst nie aus seinem Schutzbereich heraus. Ja, diese Wege können schmerzhaft sein. Nicht, es können, das kann wie bei Josef ein Weg auf der Flucht sein. Liebe Geschwister, das kann ein Weg in die Fremde sein, wo eine andere Sprache gesprochen wird und dich das Heimweh immer noch nach Jahren plagt, Stichwort Missionare. Das kann auch ein Weg in die Verachtung sein, wo andere für deinen Glauben nur noch Spott und Lästerung übrig haben. Es kann auch ein Weg in die Isolation sein, wo du innerhalb deiner Familie den Glauben an den Herrn Jesus Christus vollkommen alleine leben musst. Aber dann stößt du auf diesen großen Choral von Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege. Und ich möchte nur zwei Verse vorlesen und damit abschließen. Ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und das möchte ich uns aus dieser Geschichte mitgeben und nochmal auch für dieses neue Jahr. Diesem Gott, diesem Herrn wollen wir auch 2022 vertrauen und Gott segne uns wirklich dabei. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus danken wir dir, dass du uns ja diese klare, tröstliche, nachweihnachtliche Botschaft gibst, die uns die Klarheit des Weges vor Augen führt. Und wir bitten dich, nimm uns wirklich diese falsche Sicherheit. Gib uns geistliche Klarheit. Zeige uns die richtigen Waffen und führe uns du dadurch. Und hab auch ganz herzlichen Dank, dass du uns einlädst zum Glauben, zum Vertrauen, zur Nachfolge, aufzustehen, ja, und den Weg Schritt für Schritt zu gehen, den du uns zu gehen heißt. Und so vertrauen wir dir unser Leben an, das Leben unserer Lieben, unsere Gemeinde hier und wissen alles bei dir in besten Händen. Und darüber sei dir aller Lob und alle Ehre. Amen.